Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, bevor ich zu dem Thema komme, was Miri schon angekündigt hat, wieder ein paar Worte in eigener Sache, wie von vor zwei Wochen schon. Einige haben die jetzt schon gehört. Ich sage sie trotzdem und ich werde sie wahrscheinlich auch nächsten Sonntag nochmal sagen. Heute Nachmittag haben wir hier eine Gemeindemitgliederversammlung und da wird ein Tagesordnungspunkt Finanzen lauten. Und dazu meine paar Sätze hier. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben wir 20.000 Euro mehr ausgegeben, als wir an Spenden eingenommen haben. Spenden sind die einzige Einnahmequelle, die unsere Gemeinde hat, außer ihr kauft da draußen einen Kaffee und so, klar. Wir haben nicht mehr 20.000 Euro mehr ausgegeben, als wir ausgeben wollten. Das hatten wir schon geplant. Aber die Spenden sind seit letztem Sommer ungefähr so ein bisschen rückläufig. Das heißt, auf der Einnahmenseite läuft es gerade ein bisschen anders, als wir das vorausgesehen haben. Leicht rückläufig heißt einfach, wenn ihr im Cinemax schon dabei wart, merkt ihr das ja ein bisschen. Wir sind hier ein bisschen weniger Leute, als wir im Cinemax waren. Und auf Dauer merkt man das, wenn sozusagen das Ganze auf weniger Schultern ist, die das finanziell hier stemmen. Wenn ihr also öfter hier seid, dann kennt ihr wahrscheinlich auch unsere Rückhaltung beim Thema Geld. Wir reden da nicht so oft drüber. Wir sammeln nur einmal im Monat für uns selber, weil wir irgendwie euch nicht ins Portemonnaie hinein manipulieren wollen. Aber jetzt mache ich es halt doch. Wenn du gut findest, was wir hier machen, und wenn du schon mal überlegt hast, könnte ich eigentlich unterstützen, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Wenn du uns monatlich immer den gleichen Betrag überweist, dann ist das super, weil uns das dann so nach und nach Planungssicherheit gibt, weil man ja ahnt, ach guck mal, da ist immer derselbe Betrag. Wenn du unverhofft gerade zu viel Geld gekommen bist und sagst, ich möchte jetzt gerade mal, das hilft uns natürlich auch enorm, so Einzelspenden. In beiden Fällen könnt ihr Spendenquittungen bekommen. Das ist, wenn man Steuer zahlt, eine ganz schöne Sache. Ich sage das bewusst am Anfang der Predigt, weil uns ja Leute auch über Podcast hören. Wenn du also uns überhaupt nur über den Kopfhörer kennst, noch nie hier warst, wir nehmen auch Dollars oder Franken oder schwedische Kronen oder was immer da in deinem Land für eine Währung herrscht. So, das war der kleine Spruch am Anfang. Leute, die so dazu kamen, sagten schon mal zu uns, ihr könnt ein bisschen offensiver über Geld reden. Also mache ich das. Jetzt zum Thema Drachenstadt. Wir beginnen mit einem kleinen Videoausschnitt aus meiner Kinderzeit. Doch, ich würde auch sagen, Leute, die jünger sind als ich, kennen das. Der ist trotzdem ein bisschen zum Fürchten, obwohl es ein Kinderfilm ist. Da kommt jemand in eine neue Gemeinschaft und wird freundlich aufgenommen in dieser Gemeinschaft. Wird gar nicht so als neu wahrgenommen, weil er sich äußerlich ganz gut an diese Gemeinschaft anpasst. Es wird sogar gesungen in dieser Gemeinschaft, aber schaut halt selbst mal. Gut, Jim Knopf, Drachenstadt. Das letzte dunkle Thema, mit dem wir uns in dieser Reihe in Sachen Christentum beschäftigen. Manch einer hofft vielleicht auch schon mal wieder auf fröhlichere Themen. Das ist dann auch ab nächstem Mal und dann nach der Sommerpause wieder der Fall. Diese letzte Thematik, eine dieser Themen, die aus glaubenden Menschen, zweifelnde Menschen und manchmal auch nicht mehr glaubende Menschen machen können. Und eins dieser Themen ist die Gemeinschaft der Christen selbst. Die, die an den liebenden Gott glauben, sind manchmal die, die es anderen schwer machen, genau das zu glauben. Zwei Beispiele. Gerhard. Den nenne ich jetzt mal so, der heißt eigentlich anders. Heute über 40. Wird als Einzelkind in eine fromme Familie geboren. Seine Eltern sind sehr verschieden. Der Vater, so eine wilde Jugendzeit der, ich sag jetzt mal 60er müssten das gewesen sein. Also die hat er zu dem Zeitpunkt dann schon hinter sich, diese wilde Jugend. Der Vater hatte damals durch eine Glaubenserfahrung irgendwie die schiefe Bahn gerade noch so verlassen, bevor ihn Drogenkonsum, Kleinkriminalität irgendwie vielleicht an die Wand gefahren hätten. Das ist der Vater. Die Mutter, eine sehr christlich brave junge Frau, damals junge Frau, die sich eben in diesen wilden, aber ja jetzt ja bekehrten, jungen Mann verliebt. Die aber Zeit ihres Lebens irgendwie, so interpretiert es jedenfalls der Sohn, ein Leben lang besorgt ist, dass ihr Mann vielleicht auch mal wieder in diese Verhaltensmuster zurückfallen könnte. Als Gerhard geboren wird, ist er eine Gebetserhörung. Er wächst auf, geliebt von seiner überbehütenden Mutter und dem Vater, der sich jetzt so deutlich von dieser Welt, in der er mal steckte, abgrenzte, wie er vorher sich in ihr wohlfühlte. Gerhard ist ein wilder Junge. Er ist der Junge, der schon mal die Rauferei im Kindergarten anzettelt oder der von den christlichen Pfadfindern nach Hause geschickt wird. So einer. Die Eltern lassen ihm das durchgehen irgendwie, hoffen aber, dass er mit der Zeit dann schon reinpasst zu den anderen braven Gemeindekindern. Er wird mit biblischen Geschichten gefüttert. Das ist jetzt immer aus Gerhards Sicht, ne? Die guten Geschichten, die ihn irgendwie so ein bisschen bewahren wollen vor den Geschichten, die man auch sonst noch so erleben kann in der Welt. Im Teenageralter merkt er leider, dass die Welt, die die Familie ziemlich meidet, dass diese Welt ziemlich spannend ist. Also leider aus Sicht seiner Eltern. Er stürzt nicht ab wie sein Vater einst, aber er genießt das freie Leben. Also so heimlich rauchen, mit der Clique unterwegs sein, nachts durch die Straßen ziehen, so. Die fromme Familie, insbesondere die Mutter, reagiert auf das Sorgenkind mit moralischem Druck. Mehr als einmal hört er die Frage, ob denn Jesus das wohl gut fände, was er da so macht. Und natürlich sind Mädchen dann ein Problem, nicht für ihn, aber für seine Eltern. So lebt Gerhard also dann in der Jugendzeit quasi in so zwei Parallelwelten. Er steigt aus dieser Kirchenwelt nicht so aus. Aber er steigt in die andere ein. Also, und diese beiden Parallelwelten hält er sauber auseinander. Diese Welt von Tischandacht und Sprüchen an der Wand, Bibelsprüchen an der Wand. Diese Welt und diese Welt von Abenteuer, wenn es schon dunkel ist. Und die Eltern dazu mit ihren Sorgen, ihrem Moral. Heute ist Gerhard verheiratet mit einer netten Frau. Witzigerweise hat die gar kein Problem mit Kirche. Die beiden gehören sogar zu einer. Gerhard sagt, so machen sich meine Eltern wenigstens keine Sorgen um mich, dass ich vielleicht es irgendwie nicht in den Himmel schaffen könnte oder so. Wenn man ihn fragt, ob er denn noch glaubt, sagt er, ich weiß es nicht, ich würde gern, aber der Druck damals, der macht es mir heute schwer. Alles, was für ihn in der Kirche nach Druck aussieht, da reagiert er ganz allergisch. Ein Teil von Gerhard ist immer noch dieser kleine Junge, der die Freiheit liebt und Kameradschaft mag und so. Kirche ist eigentlich mal erfunden worden, um diese beiden Dinge und andere zu leben. Wir nennen es nicht Kameradschaft, wir nennen es Gemeinschaft. Aber Freiheit, Gemeinschaft. Aber es gibt Kirche in Formen oder Christen in Formen, die manche Leute zwingt, diese Dinge außerhalb der Kirche zu suchen. Und da auch zu finden. Eine zweite Geschichte. Diese Geschichte kommt jetzt aus einem Buch. Tobias Feix hat das geschrieben, zusammen mit zwei anderen. Das Buch heißt »Warum ich nicht mehr glaube«. Sie interviewen dort Leute, die irgendwann aus dem Glauben ausgestiegen sind und wollen dem auf die Spur kommen, warum. Und da ist die Lebensgeschichte einer Frau, die heißt Ines, die erzähle ich jetzt auch. Ines bekehrte sich mit 12 zusammen mit ihrer Familie auf einer Sommerfreizeit und sie schließen sich einer charismatischen Gemeinde an. Ines bringt sich dort dann ziemlich bald sehr aktiv ein, wahrscheinlich dann so als Teenager und Jugendliche. Und dann, ich zitiere jetzt mal immer wieder ein bisschen was von ihr, weil das im Buch steht. Ich glaube, ich war fast auf allen christlichen Veranstaltungen im Umkreis und habe an fast allen Kreisen teilgenommen. Ihr Glaube, den beschreibt sie als erlebnisorientiert. Gott spricht im Alltag zu ihr durch Bilder, durch Eindrücke, durch Gebete. Nochmal ein Zitat. Auf welchen Sitz im Bus soll ich mich jetzt setzen, Gott, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen? Also so lebt sie, so ganz intensiv im Gespräch mit Gott. Sie erlebt Wunder, sie erlebt Gottes Nähe. Sie erlebt ihre Gemeinde und ihre Leiter sehr positiv und sehr authentisch. Sie ist beeindruckt davon, wie man sich Zeit für sie nimmt, wie man sie fördert. Zweifel macht ihr in der Zeit nur, dass ihr Vater schwer krank ist und dass alle Gebete bei ihm nicht irgendwie zu einer Besserung führen. Sie sagt sich, naja, Gott wird schon wissen, was er tut. Und dann geht sie nach dem Abi nach Australien, mit einer christlichen Organisation oder zu einer, das weiß ich nicht genau, ob die deutsch oder australisch oder was immer war. dort so ein Missionseinsatz, Schülerarbeit in Australien. Da kommt sie traumatisiert zurück, so schreibt sie. Sie sagt, wir mussten dort 8 bis 12 Stunden am Tag arbeiten. Es wurden Statistiken geführt. Wir mussten immer wieder unsere Erfolge messen. Sobald jemand in den Jugendkreis gekommen ist oder wie viele sich haben taufen lassen, es wurden immer wieder die Zahlen gemessen. Und dazu, sagt sie, gab es eine direktive Leitungshierarchie. Widerspruch von uns wurde nicht geduldet, sondern mit Verweis auf die Demut, die wir noch lernen müssten, abgelehnt. Sie erlebt Mobbing an den Teammitgliedern. Sie sagt, das ist jetzt immer subjektiv ihr Eindruck, ne? Aber so sagt sie es. Wir wurden scheiße behandelt, aber ich wollte mich auch nicht gegen Gottes Willen sperren. Als sie dann wieder zu Hause ist, bricht sie zusammen, fällt in eine Depression. Und die Gemeinde kann da nicht so richtig mit umgehen. Man sagt ihr, sie müsse vielleicht mehr beten, damit das wieder gut wird. Sie findet dann eine Therapie und macht in dieser Therapie nach und nach Entdeckungen über sich. Ihre persönlichen subjektiven Entdeckungen. Sie entdeckt, dass sie eigentlich auch schon vor Australien in einer unwirklichen christlichen Welt sich befand. Sie schreibt, ich habe jetzt den Eindruck, dass manche Menschen, die ich vorher super fand, eigentlich am realen Leben vorbeileben. Sie leben in einer christlichen Blase, in einer Art Parallelwelt. Bei dem, was sie früher begeistert hat, da sieht sie jetzt das Schwierige, das Manipulative. Sie fragt sich, ob die christlichen Leiter das immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Ich sage es jetzt noch zum dritten Mal. Man muss immer wissen, das ist jetzt ihre Sicht. Ne? Wir haben jetzt keine Chance, die anderen Leute zu fragen, das aus deren Sicht mal zu sehen. Aber so hat sie es subjektiv erlebt. Und mit ihren Fragen und ihren Zweifeln kommen die Mitchristen in ihrer Gemeinde irgendwie nicht klar. Man betet für sie, man sagt, sie soll weniger eigenzentriert sein, mehr auf Gottes Willen hören. Es häufen sich dann in Gemeindeveranstaltungen Angstzustände bei ihr, körperliche Schmerzen. Und sie erkennt dann durch die Therapie, dass sie durch ihre ganze Geschichte immer wieder Opfer geistlichen Missbrauchs wurde. So ist der Fachterminus, geistlicher Missbrauch. Und ihre Geschichte geht dann so weiter, dass sie sich irgendwann vom Glauben tatsächlich lossagt und sagt, dass seitdem habe ich wieder eine Zukunft im Leben. Harte Geschichte, die zweite. Wenn die Art und Weise, wie andere Christen glauben, für Einzelne zu Glaubenszerstörer wird. Das ist so das Thema. Und meine Frage ist, das ist eine Frage an uns selbst, an uns als Kirche, was können wir tun, wie können wir handeln, dass, ich sage jetzt mal, weniger Menschen solche Erfahrungen mit Kirche machen. Denn ich glaube nicht, dass nur weil die City Church eine tolle Gemeinde ist, ne, dass wir davor gefeit sind, dass nicht auch mit uns Leute solche Erfahrungen machen können oder ähnliche. Ist das wirklich völlig ausgeschlossen, dass Menschen die Kirche, die wir mögen, so ähnlich empfinden? Ist das wirklich völlig ausgeschlossen? Oder dass unsere Kinder uns als Eltern so erleben, weil wir wollen ja das Beste irgendwie, das wollten diese Eltern auch, und glaube aber plötzlich etwas für sie wird, was sie irgendwann abschütteln wollen oder müssen. Wenn es bei uns wirklich ganz anders läuft, wunderbar, ich hoffe das, aber dann könnte man auch fragen, okay, warum läuft es eigentlich anders? Zufällig? Wissen wir, was wir tun? Oder ist unsere Freiheit oder unsere Form, Kirche zu leben, vielleicht so eine Gegenreaktion gegen das, was wir selbst erlebt haben als Kinder? Ich weiß nicht, was ihr für Kindheitserlebnisse hattet. Jetzt machen wir es halt einfach irgendwie anders, aber auch nicht unbedingt überlegt. Ja, das ist heute meine Frage. Bevor ich da versuche, Antworten zu finden, ich habe beim Vorbereiten gemerkt, das ist ein total komplexes Thema, aber wenigstens ein paar Antworten zu geben, ein Einschub. Vielleicht sitzen hier Leute, die sowas hier, die sich eben gedacht haben, das ist ja fast meine Geschichte, oder ich werde jedenfalls erinnert an früher, oder an, vielleicht auch noch gar nicht so lange her. Wenn du sowas erlebt hast wie Gerhard und Ines, wenn du deinen Glauben vielleicht fast verloren hast, oder du hast ihn sogar verloren, und jetzt suchst du ihn wieder, sonst säßt du ja jetzt nicht hier. Wenn du verletzt wurdest, wenn du manche Lieder nicht mehr hören magst, weil das so Flashbacks gibt an damals, oder manche Leute nicht mehr treffen magst, weil du irgendwie schwierige Dinge mit ihnen erlebt hast, sehr schwierige, wenn manche bestimmte Worte bei dir was auslösen, dann sag ich mal als einer, der von Berufswegen ja irgendwie sich identifiziert mit Kirche und, wie soll man das nennen, Amtsträger oder so, ja, dann sag ich mal stellvertretend, dass mir das leid tut. Weiß nicht, ob sich jemand schon mal bei dir entschuldigt hat für das, was du erlebt hast. Ja, und jetzt sollten wir gemeinsam überlegen, was können wir eigentlich machen? Oder wo können wir sensibel werden? Dass unsere Kirche nicht für manche Leute wie so eine Drachenstadt wirkt. Oder unsere Familien oder welche Kreise auch immer. Feix und Co., seine Co-Autoren, die sagen, es gäbe im Wesentlichen zwei Typen, die von Kirche verletzt sind. Also, nee, der eine, den nennen sie die Eingeengten und den anderen die Verletzten. Also er sagt, das sind die Eingeengten und die Verletzten. Gerhard ist in dem Sinne nicht wirklich verletzt worden. Vielleicht noch eher erdrückt von so einer frommen Liebe so. Aber diese moralische Enge, das Weltbild, das in Schwarz und Weiß und Gut und Böse aufteilt, der Druck, vielleicht auch der Druck, den er empfunden hat, aus Liebe zu seiner Mutter vor allem so und so zu sein und es nicht sein zu wollen, wie auch immer, das hat ihm jedenfalls Gemeinde und Glauben ernsthaft erschwert, bis heute. Ines hat Schlimmeres erlebt, die Verletzten, nämlich geistlichen Missbrauch. Das greift tiefer in die Seele rein. Ihre riesige Liebe zu Gott als Jugendlicher, könnte man sagen, wurde ausgenutzt und benutzt, um sie in eine gewisse, vielleicht sogar noch nicht mal absichtlich, aber um sie in eine gewisse Richtung zu lenken. Also was muss anders laufen? Ich denke, es geht in dem Kern um die Frage, wie Gruppen mit Macht umgehen. Nicht nur religiöse Gruppen, Gruppen überhaupt. Jede Art von Gruppe entwickelt Strukturen, ganz, ganz automatisch oder geplant. Geplant ist ein bisschen besser, aber... Und über diese Netzwerke von Strukturen wird Macht ausgeübt. Das meine ich jetzt neutral, also das geht gar nicht anders. Irgendwer trifft irgendwelche Entscheidungen oder diese Gruppe tut auch irgendwas und dafür sind Strukturen nötig und auch Macht. Also wenn wir in einer Gruppe alle machtlos sind, dann machen wir nichts. Also sobald etwas passiert, gibt es da Strukturen dafür, sobald Entscheidungen getroffen werden. Aber solche Strukturen können entweder A, von vornherein irgendwie krank angelegt sein, ungesund, oder sie sind gesund, aber sie werden missbraucht. Also Strukturen. Gruppen entwickeln außerdem Werte in der Regel. Ich glaube, jede Gruppe tut das, aber wieder halt vielleicht unbewusst oder bewusst. Moralvorstellungen zum Beispiel oder was man gut findet, wofür man einsteht, wo man dagegen ist. So, religiöse Gruppen sind natürlich Weltmeister im Werte entwickeln. Werte können Menschen helfen, von Tag zu Tag gesünder und freier zu leben, weil man was hat, worauf man steht, wo man weiß, ja, dafür finde ich gut. So, das ist nicht immer alles in Frage. So. Oder sie können Menschen normieren, klein halten, der Freiheit berauben. Entweder weil man an diesen Werten scheitert und das ein Problem darstellt, oder weil man die Werte gar nicht teilt, aber teilen muss. In beiden Fällen ist das stressig. So, und dann gibt es das dritte, der dritte Punkt. Es gibt in jeder Gruppe Meinungsgeber, so habe ich die gemacht. Jetzt nicht Meinungsmacher, das klingt so manipulativ. Einfach Meinungsgeber. Die autoritären Leute, oder also, ist auch wieder schlecht. Die Autoritäten, diese natürlichen Autoritäten. Ja? Die Weisen, die Erfahrenen, die Richtungsgeber. Die, an denen sich manche orientieren oder sogar alle oder so viele. Die Meinungsgeber. Es geht gar nicht anders. In der Gruppe gibt es Meinungsgeber. Sonst ist es furchtbar in der Gruppe. Also weiß jeder, der schon mal nachts um 11, sagen wir mal, mit 10 Leuten in einer fremden Stadt, ihr wart auf einem Kongress oder so, und jetzt gehen wir noch was trinken. Und ihr steht in dieser Stadt. Und keiner nimmt das Heft in die Hand, wo man hingehen könnte. Das wird, nach 5 Minuten bin ich gestresst. Nach 10. Diese Gruppe wandert ziellos durch die Straßen. Es gibt natürlich Vorschläge, 15 Meinungen, aber mancher merkt gar nicht, dass wir eigentlich gar nirgendwo hinlaufen. Die ganze Gruppe läuft so rum. Die verdurstet am Ende in einer dunklen Seitengasse. Wenn nicht irgendwann einer oder zwei sagen, lass uns doch das jetzt tun. So. Und dann laufen die alle in der Kneipe und dann ist es meistens gut. Also Leitung, Meinungsgeber, Leute, die das Heft in die Hand Verantwortung übernehmen, können also eine Gruppe zur Quelle des Abends führen. Aber sie können eben auch manipulativ sein, über Meinungen hinweggehen, einfach bestimmen, autoritär, selbstsüchtig handeln. So, es geht also um Macht. Und ich will euch einen Satz von Jesus mitgeben. Vielleicht ist dieser eine Satz so wie so eine Merkhilfe zur Predigt heute. So wie so ein kleiner Haken, an dem man es dranhängen kann, was ihr hört. Jesus sagt diesen Satz im Gespräch mit seinen Freunden und seine Freunde reden da gerade über Macht. Lukas 22, da steht, es erhob sich ein Streit unter ihnen, also die Freunde von Jesus, die Jünger, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker. Und die Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so. Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Also hier geht es um Macht innerhalb einer Gruppe. Und Jesus, wer hat das Sagen? Ne? Wer ist angesehen? Wer bestimmt hier? Und Jesus sagt, wie es üblicherweise läuft, Könige herrschen über ihre Völker, Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. So ist das normalerweise. Leute mit Macht bestimmen. Bestimmen zum Beispiel die Spur, in der man läuft. Es ist auch noch nicht negativ. Ne? Er sagt ja nicht böse Könige oder irgendwie oder schlechte Machthaber. Also einfach so ist das. Bestimmen die Spur, in der andere laufen sollen. Sie sagen, was das Beste für alle ist. So, und dann für die meisten ist das dann vielleicht auch das Beste. Zum Wohl der Leute sozusagen. Sie geben die Richtung vor, sie geben Halt durch Ordnungen. Und Jesus sagt dazu, ihr aber nicht so. Also er beschreibt etwas ganz Normales, was wir kennen, und sagt, ihr aber nicht so. Das ist der Satz, dieser Haken, an den ihr es dranhängen könnt. Ihr aber nicht so. Hier ist Jesus gegen, das ist wie so ein Gegenprogramm gegen etwas, was normalerweise läuft. Was natürlich ist, was auch sinnvoll ist normalerweise. Ihr aber nicht so. Der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, der Kleinste. Der Angesehenste soll ein Diener der anderen sein oder wie ein Diener. Ja, nee, ich glaube, es steht wie ein Diener da, aber soll der Diener sein der anderen. In einer ähnlichen Situation, nicht hier, aber da geht es um ganz ähnliche Sache, da nimmt er dann ein Kind, holt er zu sich und stellt das vor die Leute hin, vor seine Jünger und sagt, wenn ihr ein Kind aufnehmt, dann handelt ihr so. Weil die Kleinsten sind die Größten, die Wichtigsten. Also Macht wird hier zumindest kritisch gesehen. Wenn sie ausgeübt wird, dann scheint sie zumindest nicht mit Positionen verbunden zu sein. Machtgefälle scheint wie umgedreht zu werden, also irgendwie von unten nach oben. Die Jüngsten, die Ältesten irgendwie, die Letzten, die Ersten. So. Vom Kleinen zum Großen. Die Kleinen werden in die Mitte gestellt. Machtgefälle wird umgedreht. Man weiß gar nicht so recht, wenn man Jesus hier zuhört, wie er sich eigentlich vorstellt, dass Organisationen funktionieren sollen. Oder Staaten. Oder Politik. Oder eine Firma. Oder auch eine Familie. Und man hat fast das Gefühl, Jesus würde sagen, mag sein. Ihr aber nicht so. Mag sein, dass das super funktioniert. Er redet auch nicht von Firmen und Staat, ne? Er redet von dieser Jüngerkreis. Ihr aber nicht so. Mir scheint, Jesus denkt gar nicht so sehr daran, was eigentlich für die Gruppe das Beste ist, also so für die Gesamtheit, für das Wachstum, wie man am schnellsten in die Kneipe findet. Denkt er gar nicht so sehr dran, wie man eine Gesellschaft am besten regelt, wie sinnvoll Gesetze und Verhaltensregeln sind und Sanktionen dann und so. Er denkt irgendwie nicht daran, jetzt auf Kirche bezogen, wie Kirche am besten funktioniert. Man die Schäfchen auf Spur hält oder man keine finanziellen Schwierigkeiten kriegt. Denkt er nicht so dran, wie man seine Standpunkte möglichst scharf durchsetzt und in der Politik verändert. So. Er scheint nicht an das Wohl der Kirche zu denken zuerst, sondern an das Wohl des Einzelnen. Ich formuliere immer scheint, weil ich, das sind meine Gedanken dazu, wie ich ihn hier verstehe. Aber er ist nicht so ganz einfach zu verstehen, finde ich an dem Punkt. Das Wohl des einzelnen Menschen scheint ihm viel mehr im Blick als das Wohl der Organisation oder der Gruppe. Es gibt da ein Beispiel, da wird ihm mal vorgeworfen, dass er und seine Leute sich nicht an religiöse Regeln halten. Und da geht es um den Sabbat und dass man da nicht arbeitet. Und er erlaubt da einfach so individuelle Freiheit. Und ich könnte mir vorstellen, als jemand, der diese religiöse Regel gut findet, und Jesus fand die eigentlich gut, dass ich auch denken würde, ja, wo kommen wir hin, wenn jeder dann einfach macht, was er will? Dann das endet im Chaos hier. Es wird ihm dann noch vorgeworfen. Du hältst dich nicht daran. Dann sagt er, ja, der Sabbat ist aber nicht, der Mensch ist aber nicht für den Sabbat gemacht. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Und damit begründet er, dass er das hier einfach mal anders macht. Also irgendwie scheint nicht das, was am besten funktioniert, im Mittelpunkt zu stehen, sondern das, was dem Menschen dient. Bei euch verdient Anerkennung, wer ein Diener seiner Nächsten ist, dem Menschen dient. Bei euch sind Strukturen, Werte, Meinungsgeber keine Machtmittel. Sie dürfen keine Machtmittel sein. Kein Garant für die Ordnung. Ihr aber nicht so. Jetzt komme ich zu 4 praktischen Schlussgedanken. Wenn Macht aus guten und normalen Dingen, denn das sind gute und normale Dinge, die da stehen, wenn Macht aus diesen Dingen etwas Missbräuchliches machen kann, muss sie nicht, aber kann sie machen, was bedeutet das dann für unseren Umgang mit diesen Dingen? Was bedeutet es für die Meinungsgeber? Da fange ich jetzt mal an. Besonders habe ich gedacht mal im Blick auf Ältere und Jüngere. Wir denken jetzt an uns selbst und unsere Kirche. Kinder und Jugendliche sind ja irgendwie von Natur aus aufgrund ihres Lebensalters unterlegen. Immer in der schwächeren Position. Fühlt sich manchmal anders an, wenn es Teenager sind, aber ist so. Und er sagt, ihr aber nicht so. Es bedeutet im Blick auf kleine und junge Leute, niemals darf Gott der verlängerte Arm unserer Pädagogik werden. So würde ich das mal sagen. Niemals dürfen wir Gott einspannen für das, was wir für gut halten. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, wenn er sagt, den Kindern hier, denen gehört das Himmelreich, dann sind im Tauziehen zwischen uns und den Kleinen, ist Gott sowieso nicht auf unserer Seite. So könnten wir vielleicht denken in Bezug auf alle, die uns unterlegen sind, rein machtmäßig unterlegen, die Jüngeren oder die, die wir im Team anleiten oder die Kindergruppen oder eben unsere Kinder in der Familie oder so. Sie sind in irgendeiner Form auf jeden Fall abhängig von uns. Und wenn ich hier Jesus richtig verstehe, dann heißt, nutz das niemals aus. Wenn du willst, dass ein Teenager früher heimkommt und weniger Drogen nimmt, dann diskutiere mit ihm, aber bring nicht Gott ins Spiel. Ist nicht fair. Kann eventuell etwas sein, woran sich dieser Teenager negativ noch erinnert, wenn er mal 40 ist. Okay, Ältere und Jüngere. Was bedeutet es im Umgang mit Worten und Autorität? So würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch hier Meinungsgeber. Also es gibt in der Gemeinde ja Leute, die haben irgendwie öfter das Wort als andere. Und sie prägen Meinungen. Worte haben Macht. Worte haben Macht. So. Und wem zugehört, der hat irgendwie Macht. Jetzt kann man sagen, oder könnte man sich fragen, wenn man ihr aber nicht so leben will, wo führen meine Worte dazu? Oder wo führen sie nicht dazu, dass ein Mensch durch meine Worte mehr in Freiheit findet? Zu einem gesünderen Glauben findet, zu mehr Selbstwert, zu mehr Freude, zu mehr Gnade, so, zu mehr Selbstwertgefühl. Das heißt lange nicht, dass wir dann solche Worte nie mehr sagen, weil wir machen unheimlich viel Fehler, aber wir können uns das immer wieder fragen. Wo führen meine Worte zwar dazu, dass meinen Ängsten irgendwie geholfen ist, im Blick auf meine Kinder, was die vielleicht so machen, oder meiner Gruppe vielleicht gedient ist, weil es einfach besser ist für alle. So. Oder den Regeln Genüge getan wurde. Oder was weiß ich, mir selbst sozusagen. Ja. Aber den Einzelnen setzen sie unter Druck. Pressen ihn in eine Form, in der ich ihn vielleicht gerne haben möchte. So könnten wir unsere Worte anschauen. Und dann glaube ich, braucht es in einer Gemeinde so eine Kultur, wo völlig klar ist, dass man Worte kritisieren darf. Oder auch andere Dinge. Also, dass man die hinterfragen darf. Dass die zwar einer sagt, aber dass die deswegen, man das auch anders sehen darf. Also, so eine positive Kritikkultur. Also, wo du kritisch was sagen darfst, ohne dass das dann die Inquisition auf den Plan ruft. Das wäre vielleicht etwas, was helfen würde, dass Worte nicht missbraucht werden können. Oder schlechter missbraucht werden können. Was bedeutet der ihr nicht so, Umgang im Blick auf Strukturen. Da habe ich gemerkt, meine Güte, ist das ein komplexes Thema. Da kann ich eigentlich nur 2-3 Sachen anteasern, weil irgendwie habe ich gedacht, Jesus, okay Junge, du hattest 12 Leute um dich. Waren das deshalb so wenig? Weil Strukturen schaffen ist halt komplex. Ne? Also natürlich ist das innerhalb von einem Freundeskreis nochmal was anderes. Darüber hinaus gab es natürlich auch Leute, aber das war mehr eine Bewegung. Das war keine organisierte Kirche damals. Also irgendwie haben wir da eine größere Herausforderung vor uns. Denn Gruppen brauchen Strukturen, sonst funktioniert es nicht. Vielleicht kann man sagen, dass Strukturen auf jeden Fall Transparenz brauchen. Ich glaube, ich wollte da drauf zoomen. Nee, wollte ich gar nicht. Doch, wollte ich doch, oder nicht? Warum zoomt der jetzt nochmal dahin? Okay, egal. Da! Auf jeden Fall Transparenz brauchen, so dass man die Struktur durchschauen kann, erkennen kann. Und dann nehme ich an, wenn ich Jesus richtig verstehe, denkt er Macht mehr an der Basis als an der Spitze, oder? Wenn er das so umkehrt. Und wenn Macht, dann ist es verliehene Gestaltungsmacht. Also ich dachte, vielleicht könnte man auch sagen, das Vertrauen, was Einzelne genießen, die dann irgendwen, denen irgendeine Aufgabe anvertraut wird, vielleicht sollte das ganz bewusst verliehenes Vertrauen sein und auf keinen Fall gefordertes Vertrauen. Verliehenes Vertrauen, aber nicht gefordertes Vertrauen. Und wir sagen ja so, ich schenke jemand Vertrauen. Ich finde den Begriff auch schön, aber vielleicht sollten wir Vertrauen nicht verschenken, sondern verleihen. So. Da kann man also auch, nur weil man mal auf irgendeiner Position ist, muss man da vielleicht auch nicht immer bleiben. Also irgendwie Macht, die nicht oben ist, sondern unten. Und die schenkt oder verleiht Vertrauen in transparenten Strukturen. Was bedeutet es auf, weiß ich nicht mehr, wie ich drücken muss, in Bezug auf die Werte, so? Gemeinsame Werte schaffen in einer Gruppe Identität. Sind deswegen, ich finde Werte toll. Wir haben 8 Stück, ich liebe sie alle. Im Zusammenhang mit Machtmissbrauch kann man jetzt fragen, okay, wir müssen aufpassen, dass aus Werten nicht Regeln und vor allen Dingen dann bei Nichteinhaltung Sanktionen werden. Dann können Werte plötzlich was ganz Schwieriges werden. Oder vielleicht sogar noch subtiler, wir müssen aufpassen, dass aus Werten nicht Schuldgefühle werden bei Einzelnen. Das ist noch fieser, als einfach zu sagen, wenn du das machst, dann kannst du nicht mehr das machen, sondern nur so Schuldgefühle, unterschwellig. Wir haben 8 Werte, wenn ihr sie nicht kennt, lest sie mal auf der Homepage. Wir haben versucht, sie so zu formulieren, dass sie Freiräume aufmachen und nicht Grenzen zementieren. Ich glaube, den Unterschied jedenfalls bei Werten ist das, ob diese Werte im Zentrum stehen oder am Rand der Gruppe. Das macht, glaube ich, den Unterschied, ob Werte etwas Heilsames sein können oder etwas Einsperrendes. Sind sie im Zentrum und wir sammeln uns sozusagen um diese Werte, weil wir sagen, ja, sie sind quasi unser Ideal. Wir scheitern alle an ihnen, klar. Aber sie sind unser Ideal, hinter dem bleiben wir zurück, aber doch sind wir alle irgendwie fasziniert und das zieht uns an. So, ein Ethos quasi. Wenn sie da in der Mitte sind, dann ist das was ganz anderes, als wenn sie am Rand, gedacht am Rand sind und bestimmen, wer drin und wer draußen ist. Also lebst du so, bist du drin. Lebst du nicht so, musst du mindestens dich entschuldigen, sonst bist du raus. So, dann werden Werte oder eben Regeln plötzlich zum Gefängnis, das Leute drin hält oder draußen hält. Und die Mutigen sind dann manchmal die ausbrechen. Also in der Mitte oder am Rand prägen Menschen Werte Menschen. Das sollen sie ja auch, das wollen sie ja auch. Aber mein Gedanke ist, von der Mitte her tun sie das, ohne Menschen einzusperren. So meine ich, hat Jesus selbst Menschen geprägt. Vom Rand her formen sie auch, indem sie dich zwingen und mit Sanktionen drohen, wenn du sie nicht lebst. Und dazu sagt Jesus, ihr aber nicht so. Wir singen jetzt 3 Lieder zusammen. Ich hoffe, dass das Thema drückt euch nicht runter, sondern gibt euch vielleicht an einem Punkt eine Idee, wie ihr mit anderen umgehen könntet. Vielleicht betrifft es euch an irgendeiner Stelle. Und wenn ihr selber Menschen seid, die echt schwierige Erfahrungen gemacht haben, dann geht auf Leute zu und redet. Erzählt davon. Ihr könnt sogar jetzt während der Musik, da hinten ist die Katha, die betet auch gerne für euch, da könnt ihr nicht eure ganze Lebensgeschichte ausbreiten, aber da ist jemand, der gerne für euch betet. Oder auch, wenn ihr für jemanden beten wollt, jemand anderen, wo ihr denkt, hey, dem täte das gut. Oder wenn ihr nur einen kurzen Segen wollt. Also da freut sich jemand, wenn ihr während der 3 Lieder kurz vorbeischaut. Wenn es was Tiefergehendes ist, was angetriggert wurde bei euch, dann kommt gerne auch auf mich zu nach dem Gottesdienst.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.